Jesus hat uns eingeladen, gemeinsam zu stehen, gemeinsam Gemeinschaft zu leben, Gemeinde zu sein. Und wir haben diese Serie gestartet, Better Together, weil es halt einfach besser ist, gemeinsam mit Jesus unterwegs zu sein, als alleine. Und letzten Sonntag haben Dirk und die Sarah die Serie eröffnet. Ich habe es mir online natürlich angeschaut, war richtig begeistert. Ich fand auch dieses Bild hier sehr stark mit dem Tau. Das ist ja so, wenn man das in der Vorbereitung sich überlegt und brainstormt und dann am Ende merkt, wow, das macht ja richtig Sinn. Und dieses Tau ist so ein bisschen ein Ausdruck dafür, was es heißt, gemeinsam zu sein. Es hat ganz viele einzelne Fasern und eine einzelne Faser, die würde relativ schnell unter Druck entzwei reißen. Aber so ein dickes Tau, das kriegt man nicht so einfach durch. Warum? Weil diese Fasern ineinander verwebt und verbunden sind. Und das drückt eben die Stabilität und Stärke aus, die so ein Tau hat. Der Dirk hat außerdem über die Stelle gesprochen, wo es heißt, dass wir ein Körper sind und viele verschiedene Glieder in diesem Leib sind. Und jedes einzelne Glied seinen Platz hat und eine wichtige Aufgabe hat, dass es keine Wertigkeit gibt, wichtigere und unwichtigere Glieder im Leib, sondern jeder einzelne hat seinen Platz und seine Aufgabe. Meine Frage heute Morgen an dich ist, wie geht es eigentlich deinem kleinen Zeh? Also ich meine den Zeh neben dem kleinen. Weißt du überhaupt, wie der heißt? Also beim Finger wissen wir es ja, Daumen, Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger. Weißt du, wie dein rechter kleiner Zeh heißt, der neben dem ganz kleinen? Weißt du das? Keine Ahnung, gell? Wusste ich auch nicht. Der heißt Digitus Nummer 4. Der ganz kleine heißt Digitus Minimus. Ja, super. Und der vierte, also quasi rechts daneben. Warum frage ich das? Weil normalerweise denken wir nicht darüber nach, wie es dem kleinen Zeh geht. Ich habe jetzt die letzten Wochen sehr intensiv mich damit beschäftigt, wie es meinem kleinen Zeh geht. Ich habe ihn nämlich gebrochen gehabt vor drei, vier Wochen. Und zwar nicht beim Kickboxen, wie man ja meinen könnte. Ja, kann ja passieren, Kickboxen, dass man immer mal wieder irgendwie was bricht. Nein, das wäre ja noch heldenhaft gewesen, ja, wenn ich sagen kann, hey, letzte Woche Kickboxen, habe ich den Zeh gebrochen. Es war im Wellness-Hotel mit meiner Frau. Wir machen immer so ein paar Tage Auszeit für Vision und Gebet und Ehe und dann laufe ich an so einer Liege vorbei und breche mir natürlich voll dagegen, ja. Und sehr peinlich, also nicht heldenhaft, sondern eher peinlich. Und dann waren wir letzte Woche im Urlaub in der Schweiz Skifahren und ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, mit dem gebrochenen Zeh Ski zu fahren, zu gehen, Snowboard zu gehen. Ich habe es versucht, es ging. Hat aber weh getan. Aber es wollte ich mir nicht entgehen lassen. Deswegen hatte ich Schmerzen, aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Das Wetter und der Schnee hat es dann einigermaßen ausbalanciert. Also es gibt so Teile in unserem Körper, da machen wir uns keine Gedanken. Nur wenn sie wehtun, merken wir plötzlich, oh, da ist ja was. Ja, und es wirkt dann so selbstverständlich, dass alles funktioniert, ist es aber überhaupt nicht. Und in unserem Gemeindeleib, in unserer Gemeinschaft sind wir wie ein Körper. Und jeder Einzelne ist so unendlich wichtig. Und das möchte ich dir heute Morgen sagen. Wenn du hier Teil einer Kleingruppe bist, Teil dieser Gemeinschaft, Teil von einem Ministry, auch wenn du als Gast heute hier bist und vielleicht in eine andere Gemeinde gehst, du bist immens wichtig. Und wenn du noch keine Gemeinschaft hast, wo du dich verbunden und zugehörig fühlst, dann such dir eine Gemeinschaft, entweder hier oder in dem Ort, wo du eben herkommst. Weil du bist wichtig. Ohne dich funktioniert der Körper nicht vollständig. Er kann vielleicht ohne dich überleben. Also ich könnte auch mit einem gebrochenen Zeh weiter existieren. Aber es ist einfach nicht so gut. Es ist nicht so schön. Fühlt sich nicht ganz an. Es fühlt sich nicht gesund an. Jeder Einzelne ist wichtig. Deswegen wünsche ich mir, dass du in diesen nächsten Wochen einfach, dass wir das erleben, wie schön das ist, dass wir verbunden sind, welche Kraft und welche Stärke darin liegt, dass wir als Gemeinschaft und als Gemeinde verbunden sind. Heute möchte ich darüber sprechen, was es bedeutet, gemeinsam den Heiligen Geist zu erleben. Und ich beginne mit der Frage an dich, wie vertraut bist du mit dem Heiligen Geist? Je nachdem, aus welcher Prägung du kommst, wenn du aus einer kirchlichen, christlichen Prägung kommst, wenn du eher so aus einer pfingstlerischen, charismatischen Prägung kommst, dann hast du das sehr, sehr häufig vielleicht schon gehört. wenn du aus einer eher, weiß nicht, pietistischen oder anderen Richtung kommst, wo das nicht so ein großes Thema war, fühlst du dich vielleicht nicht so vertraut, vielleicht auch so eher ein bisschen skeptisch so. Ja, Gott Vater, kann ich mir gut, irgendwie habe ich einen Bezug dazu. Jesus, der Sohn Gottes, habe ich auch einen Bezug. Aber der Heilige Geist ist so ein bisschen, weiß ich nicht so recht. Nimm dir doch einen Moment Zeit, mit deinem Nachbarn, wenn du es möchtest, dich auszutauschen und einfach versuch mal so dich zu reflektieren. Wie schätzt du deine Vertrautheit mit dem Heiligen Geist ein? Ist es so eigentlich gar nicht? So irgendwie habe ich keine Ahnung. Ich weiß zwar, es gibt ihn, aber eigentlich bin ich gar nicht vertraut. Oder ist es so, ja, irgendwie schon ein wenig. Ich habe irgendwie, ich erlebe ihn, ich bin irgendwie offen. Vielleicht sagst du doch, ich habe wirklich eine Begegnung mit dem Heiligen Geist schon erlebt und auch mal so eine Geistestaufe erlebt. Oder du sagst doch, ich fühle mich sehr vertraut, ich erlebe ihn täglich, sage ich jetzt mal. Ich höre seine Stimme, ich bin sensibel für sein Wirken. Ich merke, wie er durch mich auch wirkt für andere Menschen. Je nachdem, wo du dich so einschätzen möchtest. Nimm dir doch kurz einen Moment, wenn du das möchtest, mit deinem Nachbarn, wenn du vertraut bist und ihn kennst, ist cool. Wenn du lieber alleine für dich darüber nachdenken möchtest, ist auch okay. Aber nimm doch einen Moment Zeit und tauscht euch darüber aus, wie vertraut bist du mit dem Heiligen Geist. Und dann das Zweite wäre, was wünschst du dir, mit dem Heiligen Geist zu erleben? Also was wäre so ein nächster Step für dich in der Beziehung zum Heiligen Geist? Was wünschst du dir zu erleben? Ich gebe dir eine Minute Zeit oder eineinhalb, einfach ein bisschen mit deinem Nachbarn drüber dich auszutauschen und dann übernehme ich wieder. Lass uns doch einen Moment innehalten und beten. Markus, du kannst gerne noch die Musik ein bisschen laufen lassen. Und finde deine Worte, dem Heiligen Geist, das auszudrücken, was du dir wünschst, mit ihm zu erleben. Jeder für sich. Und ich schließe dann auch nochmal in dem gemeinsamen Gebet mit ab. Also drück dem Heiligen Geist das aus, was du dir wünschst, mit ihm zu erleben. Heiliger Geist, wir lieben dich, wir ehren dich. Du bist Teil der Dreieinigkeit Gottes. Wir ehren dich als Gott. Und wir sehnen uns danach, mehr dich zu erfahren, dich zu erleben, dich zu kennen, dir Raum zu geben ich sehne mich danach in meinem Leben, noch klarer und feiner deine Stimme zu hören, zu erleben, wie du wirkst. Ich sehne mich nach den prophetischen Gaben, die du schenkst. Ich bete, Jesus, dass du uns hilfst, alle Vorbehalte zu überwinden, beiseite zu legen. Du hast uns versprochen, dass du uns deinen Geist sendest. Es ist sogar besser, hast du gesagt, dass du gehst zurück zum Vater, weil du dann den Heiligen Geist senden wirst. Und Heiliger Geist, durch dich haben wir dieses Empfinden, diesen Zugang in die Gegenwart Gottes hinein. Du bist unser Coach, unser Mentor, unser Beistand, unser Tröster. Du bist die Quelle unserer Kraft, unserer Liebe, unserer Freude. Komm, Heiliger Geist, wir ehren dich. Und Heiliger Geist, du hast gehört, was jeder Einzelne jetzt gebetet hat und was er sich wünscht. Und so bitte ich dich, nimm du uns an die Hand und führe uns da hinein. Danke, dass du uns nicht überforderst und verunsicherst, sondern dass da, wo du bist, da ist Freiheit, da ist Ordnung, da ist Friede. Und da ist die Kraft Gottes, die wirkt. Halleluja. Amen. Jesus hat gesagt, es ist besser, dass ich gehe, weil dann kann der Heilige Geist zu euch kommen. Und wir leben in einer Zeit seit Pfingsten, der ersten großen Ausgießung des Heiligen Geistes über die Jünger. Und wir leben in dieser Zeit, wo jeder von uns, der glaubt, der mit Gott unterwegs ist, den Heiligen Geist empfangen kann. Im Alten Testament war das noch nicht so. Da hat der Heilige Geist speziell einzelne Leute befähigt für einen speziellen Auftrag und Dienst, den sie hatten. Aber dadurch, dass wir alle jetzt der Leib von Jesus sind, dass wir alle beauftragt sind, das Evangelium in die Welt hinauszutragen, Menschen zu begegnen, das Reich Gottes zu demonstrieren, brauchen wir alle den Heiligen Geist, um diesen Auftrag von Jesus ausführen zu können. Und wir haben dieses große Vorrecht, den Heiligen Geist zu empfangen. Und ich möchte euch so ein bisschen durchnehmen in drei Situationen in der Apostelgeschichte, wo wir lesen, wie der Heilige Geist auf den Menschen gekommen ist. Zum Teil sind sie schon sehr bekannt und wir sehen auch ein gewisses Muster, was sich immer wiederholt. Ich gehe relativ schnell durch diese Texte durch, jetzt nicht im Einzelnen das zu vertiefen, aber einfach um uns in diese Vorstellung hineinzunehmen, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu empfangen. Die erste Stelle, Apostelgeschichte, ganz klassisch, das Pfingstwunder. Nach der Auferstehung hat Jesus seinen Jüngern gesagt, wartet noch in Jerusalem. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, geht raus, verkündet das Evangelium. Aber bevor ihr rausgeht, wartet noch, bis ihr mit Kraft aus der Höhe mit dem Heiligen Geist angekleidet werdet. Und da heißt es hier in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1, zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Also es war richtig ein physisches Phänomen. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. Also so, vielleicht waren es auch so um die 120 Leute, ein bisschen mehr vielleicht hier. Und dann stellt euch vor, plötzlich braust es und schüttert es und es kommen wie so Feuerzungen auf jeden einzelnen von uns hier. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie es der Geist ihm eingab. Also da muss richtig Action gewesen sein. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Einige Zeit später haben in Samarien, das war ein bisschen außerhalb von Jerusalem, auch Menschen begonnen, an Jesus zu glauben. In der Apostelgeschichte 8 lesen wir Folgendes, Vers 12. Aber nun glaubten sie Philippus, also Philippus ist dann rausgegangen nach Samarien, hat dort gepredigt, Menschen geheilt, für sie gebetet und sie haben geglaubt. Nun glaubten sie Philippus, der ihnen die rettende Botschaft vom Gottes Reich und von Jesus Christus verkündet hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samarien Gottes Botschaft aufgenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen in die Stadt und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Als die Apostel nach dem Gebet die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Also wir sehen hier, dass es so ein Unterschied war zwischen dem, sie haben das Wort Gottes gehört, sie haben geglaubt, haben sich sogar taufen lassen, aber sie waren noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann sind die Apostel von Jerusalem gekommen, haben ihnen die Hände aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Wir spulen ein bisschen vor nach Ephesus, also der Radius weitet sich aus. Paulus geht in diese Stadt, predigt das Evangelium und Menschen kommen zum Glauben. Dann heißt es hier im Kapitel 19, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Also er merkt dann, aha, da sind schon Menschen, die glauben, ihr kommt dorthin. Und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet, fragte er sie. Nein, antworteten sie, wir wissen noch gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Und dann erklären sie, dass sie auf die Taufe des Johannes getauft sind und noch gar nicht auf Jesus getauft sind. Und dann heißt es, sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Also redeten, sie prophezeiten. Also da ist jedes Mal was passiert. Überleg mal kurz für dich, wie du das erlebt hast. Hast du schon also eine Begegnung gehabt mit dem Heiligen Geist? Hat dir jemand schon mal die Hände aufgelegt und für dich gebetet? Wir machen das ja so, wenn wir Menschen in die Taufe führen, wenn wir sie taufen, dass wir gleich im Anschluss auch für sie beten, ihnen die Hände auflegen, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und das ist so, wir sehen hier, dass es wichtig ist, dass es nicht ein gewisser Automatismus ist, sondern dass da, wo wir uns ausstrecken, wo wir beten, wo wir die Hände auflegen, dass wir dann den Heiligen Geist empfangen können. Falls du das noch nicht erlebt hast, dann lade ich dich ein, dich danach auszustrecken und zu sagen, hey, war krass, ich bin mit Gott unterwegs und ich glaube, dass er mir meine Schuld vergeben hat und ich habe Jesus kennengelernt. Aber diesen bewussten Moment der Geistestaufe, dass jemand für mich gebetet hat, den habe ich noch nicht erlebt. Ich bin noch gar nicht vertraut mit dem Heiligen Geist. Dann lass diesen Sonntag nicht vorübergehen. Wir werden später eine Zeit haben, nochmal im Worship, wo wir dem Raum geben wollen. Dann komm vor und wir wollen für dich beten, dass du den Heiligen Geist empfangen kannst. Weil wir brauchen den Heiligen Geist, um in Nachfolge zu Jesus leben zu können. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns befähigt, anderen Menschen nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft Gottes zu dienen. Was macht der Heilige Geist in mir? Was macht er denn dann, wenn ich ihn empfangen habe? Und wir unterscheiden ja zwischen dem, was der Heilige Geist in mir ganz persönlich tut und zwischen dem, was der Heilige Geist durch mich für andere Menschen tut. Schauen wir uns mal an, was der Heilige Geist in mir macht. Paulus fasst es im Korintherbrief, 2. Korintherbrief, Kapitel 3 zusammen. Da heißt es hier, der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm, also Jesus, immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist ja unser Auftrag, dass überall dort, wo wir sind in dieser Welt, dass wir das Reich Gottes repräsentieren, den Frieden Gottes, den Shalom Gottes, Gerechtigkeit, Freiheit, dass wir das darstellen, dass wir es widerspiegeln. Und damit es stattfinden kann, damit wir von innen heraus, von, ich sage jetzt mal, egoistischen, habgierigen, selbstsüchtigen Menschen verändert werden, hin zu Menschen, die durch unser Leben, wo Menschen Jesus erkennen können, das ist das Werk vom Heiligen Geist. Deswegen, um in Nachfolge zu Jesus leben zu können, um verändert zu werden, brauchen wir den Heiligen Geist. Wir können das nicht von uns heraus machen. Es ist nicht durch unsere Anstrengung und Leistung und dass wir uns zu besseren Menschen machen und versuchen, Christus ähnlicher zu leben, da werden wir scheitern. Sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Er wirkt kontinuierlich in uns, damit wir Jesus ähnlicher werden. In unserem Charakter, in unseren Motiven, in unseren Träumen und Zielen und Visionen, dass es immer mehr dem entspricht, was Jesus ist. Das ist sein Werk. Und dafür brauchen wir diesen Mentor, diesen Beistand, diesen Tröster, diesen Ratgeber, der jeden Tag bei uns ist. Jeden Tag, in jeder Situation ist der Heilige Geist da. Du kannst ihn ignorieren, links liegen lassen, oder du kannst ihm deine Aufmerksamkeit geben, kannst sagen, boah, Heiliger Geist, hilf mir jetzt. Was ist dein Rat? Gib mir die Kraft, gib mir die Motivation, gib mir die Weisheit in dieser Entscheidung. In jeder Situation, egal was in deinem Alltag, der Heilige Geist ist da für dich. Als Quelle von Kraft und Inspiration, von Weisheit, von Trost, wenn du traurig bist, wenn du Dinge nicht verstehst, wenn du zweifelst, wenn du Ärger in deinem Herzen hast und sagst, Gott, warum passiert das? Ich verstehe es nicht. Wende dich dem Heiligen Geist zu. Er ist da, er ist eine Person, er ist eine reale Person der Dreieinigkeit Gottes. Und dein Tröster, dein Ratgeber, dein Beistand, dein Mentor. Und er formt dich und mich, damit wir Jesus ähnlicher werden. Nächste Frage, was macht der Heilige Geist durch mich? Und jetzt wird es ein bisschen, das eine ist dann noch eher privat, aber was er durch dich macht, ist dann schon etwas öffentlicher. Was macht oder was möchte der Heilige Geist durch dich wirken? Zusammengefasst kann man sagen, der Heilige Geist möchte dich befähigen. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Er möchte dich befähigen, in der Nachfolge zu Jesus zu leben. Er möchte dich befähigen, Jesus dieser Welt darzustellen. Und dazu gebraucht er uns als Leib, als Einheit, als Gemeinde, ganz unterschiedlich. Und ich möchte mit euch diese eigentlich faszinierende Stelle aus dem 1. Korintherbrief lesen, Kapitel 12, wo die verschiedenen Gaben beschrieben werden, wie der Heilige Geist durch mich wirkt für andere Menschen, im Dienst für andere Menschen. Lasst uns das mal anschauen. Ich lese auch den ganzen Absatz und hinterher versuche ich das nochmal ein bisschen einzuteilen und die Übersicht uns zu zeigen. 1. Korinther 12, Vers 4. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Also auch wichtig, der Heilige Geist teilt diese Gaben aus. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Also alles, was passiert durch den Heiligen Geist, ist eine Befähigung, um zu dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, eben um uns Jesus Christus ähnlicher zu machen. Aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Vers 7, jedem von uns, Betonung auf jedem, wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Lass uns einen Moment diese Aussage kurz in unser Herz hineinsinken. Wenn hier steht, jeder, meint es, jeder. Betrifft dich genauso wie mich, jeden von uns. Wenn du mit Gott unterwegs bist, den Heiligen Geist empfangen hast, heißt es automatisch, dass du Gaben bekommen hast. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Nicht ein paar Profis haben alle Gaben, sondern jeder hat. Gott teilt es auf. Wie großartig ist es, dass wir nicht abhängig sind von ein, zwei tollen Pastoren, Leitern, Propheten, was auch immer, sondern eine Vielfalt, jeder Einzelne kann ein Gefäß sein für den Heiligen Geist. Zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Wenn Gott Gaben gibt für die Gemeinde, dann, weil wir sie brauchen. Gott gibt ja keine Gaben, die niemand braucht. Es ist ja nicht so ein bisschen Dekoration, so geistliche Deko, damit es ein bisschen netter und schöner wird, sondern weil wir diese Gaben brauchen. Deswegen gibt er sie. Lass uns mal anschauen, welche Gaben er gibt. Vers 8. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Andere Übersetzungen sagen, das Wort der Weisheit. Und hier kommt auch ein Begriff immer wieder vor, dieser Begriff befähigt. Also er gibt eine Fähigkeit oder er befähigt Menschen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonderen großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das finde ich auch faszinierend, dass das eine geistliche Gabe ist. Kranke zu heilen, das alles bewirkt der eine Geist. Vers 10. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Das finde ich auch abgefahren. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer spricht durch den Geist befähigt, wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in einer anderen Sprache oder anderen Zungen zu sprechen, während einem anderen er die befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Hier auch wiederum, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Nicht nur ein paar wenige, ein paar besondere, sondern jeder Einzelne. Auch wenn du manchmal vielleicht das Gefühl hast, ne, ich bin vielleicht mehr so wie so ein kleiner C, so ein Digitus, Minimus. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Es spielt auch nicht so, was vor den Menschen als attraktiver oder wertvoller angesehen wird. Paulus sagt sogar, häufig sind es die Dienste und Gaben, die so unscheinbar wirken, die aber viel, viel wichtiger sind. Also lass uns doch mal so kurz so das kategorisieren oder so eine Übersicht bekommen von diesen unterschiedlichen Gaben. Man kann diese neuen Gaben aufteilen in drei Kategorien. Die erste Kategorie sind die Offenbarungsgaben, die Erkenntnisgaben. Eben, wir haben gelesen, die Gabe der Weisheit bedeutet die Fähigkeit, Gottes Wege in praktischen Situationen richtig anzuwenden. Das ist ja häufig genau diese Schwierigkeit. Okay, Gott, ich lese in deinem Wort über deine Werte oder was dir wichtig ist, aber was heißt es jetzt konkret für mich? Das ist ja häufig eine Challenge, die wir haben. Gottes Wege in praktischen Situationen richtig anzuwenden, das ist Weisheit. Was für eine wunderbare Gabe. Wie wichtig und wertvoll ist diese Gabe? Erkenntnis, übernatürliches Verstehen von göttlichen Geheimnissen oder biblischen Wahrheiten. Dass ich, wenn ich das Wort Gottes lese, wir hatten ja zum Beispiel letztes Jahr diese Invisible-Serie, wo wir so über diese übernatürliche geistliche Welt gesprochen haben. Und wie faszinierend ist, wenn ich Erkenntnis bekomme, nicht weil ich mir das selber alles einstudiere, sondern weil der Heilige Geist mir Dinge zeigt. Göttliche Geheimnisse, biblische Wahrheiten. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit ist die Grundlage für Freiheit. Also was für eine wichtige Gabe, göttliche Geheimnisse und biblische Wahrheiten zu erkennen. Die Gabe der Unterscheidung der Geister. Eine Gabe zu erkennen, ob etwas von Gott, Menschen oder dämonischen Mächten kommt. Diese Gabe ist so wichtig, weil wir quasi bombardiert werden mit allen möglichen Themen. Dadurch, dass wir über Online-Medien Zugang haben zu allen möglichen Lehrmeinungen, Prophetien und was wieder wer irgendwo auf dieser Welt gedacht hat, was eine tolle neue Lehre ist. Da ist so viel Mist unterwegs, so viel Irrlehre, so viel ungesunde Lehre oder falsche prophetische Worte, wo Christen sich leicht verführen lassen und irgendeiner Lehre oder irgendeiner Prophetie hinterherrennen. Und wie wichtig ist diese Gabe der Unterscheidung der Geister? Das heißt, diese Gaben helfen uns, Gottes Weisheit in schwierigen Entscheidungen zu erkennen, falsche Lehren zu entlarven und geistliche Klarheit zu schaffen. Das sind die Erkenntnisgaben. Zweite Kategorie sind die Kraftgaben, die Wunder- und Glaubensgaben. Ist schon auch irgendwie crazy. Glaube, ein übernatürliches Vertrauen auf Gottes Eingreifen in einer besonderen Situation. Wir alle erleben immer wieder besondere Situationen und brauchen das Eingreifen Gottes. Heilung, ganz klar, die Fähigkeit durch Gebet oder Handauflegung Heilung zu bewirken. Das finde ich so crazy. Wie krass wäre das, wenn Menschen in der Gemeinde geschult und befähigt sind, mit dieser Gabe den Menschen zu dienen, die krank sind. Wie abgefahren. Wunderwirkungen, das ist auch so crazy, die Kraft, außergewöhnliche Zeichen und Wunder zu vollbringen. Wichtig ist, dass ich die Kraft ja niemals aus mir heraus habe. Dass kein Mensch das in sich trägt und einfach so hier und da irgendwelche Wunder machen kann. Wir haben auch schon öfters darüber gepredigt, wie wichtig es ist zu sehen, was Gott tut und dementsprechend zu agieren, die Macht Gottes, die Kraft Gottes zu erkennen. Aber einfach mal die Tatsache, dass es eine Gabe ist, die der Heilige Geist austeilen möchte, die finde ich schon irgendwie abgefahren. Und ich denke mir, wow, Gott, ich will mehr davon erleben in unserer Gemeinde. Die Wortgaben, Rede- und Verkündigungsgaben, die Gabe der Prophetie, die Fähigkeit, Gottes Botschaft direkt weiterzugeben. Wie wertvoll ist das, in Situationen, in Entscheidungen zu wissen, okay, das Reden Gottes zu haben, prophetisches Wort Gottes zu haben. Sprachenrede, das ist einmal, hier ist dieser Kontext, wenn es eine Gabe ist für die Gemeinde. Es gibt ja auch das Sprachengebet, wo einfach deine persönliche Gebetssprache ist zu Jesus. Aber das ist speziell eine Gabe, wo du, ich habe es ein paar Mal schon auch erlebt, in der Versammlung, wo dann jemand eine Gabe hatte, in dieser Sprache zu reden, jemand anders ist dann gekommen, um das auszulegen. Das ist wichtig, das zu unterscheiden. Einmal die Gabe für die Gemeinde und das ist der Kontext, in dem wir jetzt gerade sprechen. Und dann eben auch die Auslegung der Sprachen. Das heißt, die Fähigkeit, die Bedeutung einer Sprache für andere verständlich zu machen. Wenn du dir jetzt mal das alles anschaust und dir die Frage stellst, wer von euch, wer von uns braucht irgendwie etwas davon? Also wenn wir nochmal diese 9 Gaben in der Übersicht anschauen. Ich möchte jetzt gleich ein Experiment machen und zwar, wenn du eines von diesen 9 Gaben gerade brauchen würdest, dann darfst du gleich, wenn ich das sage, deine Hand heben. Also wenn du sagst, ja doch, Weisheit, irgendwie die an, also zu wissen, was jetzt richtig ist oder Erkenntnis, boah, geistliche Wahrheit und göttliche Geheimnisse oder Unterscheidung der Geister, boah, da ist so viel gerade Gedanken und Inputs und ich muss irgendwie Klarheit haben. Glaube, dass Gott eingreift in eine spezielle Situation, Heilungen. Vielleicht brauchst du ein Wunder, etwas, wo du nicht alleine, wo mehr weiterkommst oder ein Reden Gottes oder eine Sprachenrede oder eine Auslegung. Wer von euch würde sagen, doch, eigentlich würde ich da schon gern etwas davon haben heute Morgen. So, einfach mal kurz eure, ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich fast alle sind, die sagen, doch, wow, eigentlich stark. Das ist schon mal gut. Die Frage ist aber, wie sehr sind wir, wie hungrig sind wir danach? Weil der Punkt ist ja der, wenn ich mir wünsche, dass diese Gaben vorhanden sind und jeder von euch braucht was Unterschiedliches, dann braucht es ja aber auch Menschen, die sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Gebrauche mich, um meiner Gemeinde zu dienen, um meinem Bruder, meiner Schwester zu dienen in dem. Das eine geht nicht ohne das andere. Da, wo Menschen sind, die sagen, ja doch, ich bräuchte was davon, braucht es auch Menschen, die sagen, hey, ich bin bereit, dass der Heilige Geist es durch mich geben kann. Und die Korinther, die Christen damals in Korinth, die hatten diesen Eifer. Paulus beschreibt es so, er sagt, da ihr so sehr auf geistliche Gaben bedacht seid, bittet Gott um solche Gaben, die der ganzen Gemeinde von Nutzen sind. Kapitel 14, Vers 12. In der Hoffnung für alle heißt es, ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht. Luther übersetzt es so, er sagt, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Wie wäre das, wenn diese Gaben im Überfluss da sind? Wenn du weißt, hey, jedes Mal, wenn ich in Gottesdienst komme und gerade etwas brauche von Gott, weiß ich, da wird es Menschen geben, die der Heilige Geist gebrauchen kann, um mir zu dienen in dem. Oder wie stark wäre es, wenn du kommst in jeden Gottesdienst hinein, in jede Versammlung oder in deine Kleingruppe hinein und vorher schon dir Zeit genommen hast, vom Heiligen Geist etwas zu empfangen. Wenn du vorher schon gesagt hast, Heiliger Geist, hier bin ich, gebrauche mich, ich bin ein Gefäß, fließ durch mich. Gebrauche mich, um jemandem zu dienen, der Glauben braucht, der ein Wunder braucht. für den zu beten, der Heilung braucht, der ein Wort der Erkenntnis braucht. Wie krass wäre das? Wer von euch braucht etwas davon? Jeder von uns. Die Frage ist, wie können wir das kultivieren? Welchen vertrauten Rahmen braucht es und welchen öffentlichen Rahmen braucht es? Das ist ja immer so ein bisschen eine Spannung. Wenn wir uns in der Kleingruppe treffen, dann möchte ich euch Mut machen, das zu erleben. Ich schicke euch das Skript in den Kleingruppenleiter, dass ihr nochmal durchlesen könnt und schauen könnt. Und lasst uns das kultivieren, weil wir brauchen das. Wir alle. Wir sind ein Leib, ein Körper. Paulus sagt, hey, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Wenn diese kleine Zehe gebrochen ist, dann leidet der ganze Körper. Es ist nicht egal, wie es dir geht. Es ist nicht egal, wo du in deinem Glauben stehst. Wir sind alle ein Körper, ein Leib. Wer von euch braucht Offenbarungsgaben, Weisheit, Erkenntnis, Unterscheidung, Kraftgaben, Glaube, Heilung, Wunder, Wortgaben, Prophetie, Sprachenrede, Auslegung? Was wir jetzt machen wollen, ich möchte ein Experiment mit euch wagen. Seid ihr dabei? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Hürde zu groß ist. Aber wenn es eine Person gibt oder zwei oder maximal drei, die sagen, okay, ich wäre jetzt mal bereit, mich auf so ein Experiment einzulassen, weil ich bräuchte gerade etwas davon, dann möchte ich drei Leute einladen, hier nach vorne zu kommen. Du musst nichts erzählen, sondern einfach zu sagen, ja, also ich wäre eher so bei Offenbarungsgabe. Ja, also irgendwie Weisheit, Erkenntnis, Unterscheidung, da brauche ich gerade was. Oder ein zweiter kann sagen, also ich bin gerade mehr so bei der Kraftgabe, ich brauche gerade Glaube, Heilung oder Wunder. Und ein dritter kann sagen, okay, ich bin mehr so bei den Wortgaben, ich wünsche mir gerade ein prophetisches Wort oder wie auch immer. Wenn du dich traust, dann komm vor und dann gehen wir in eine Worship-Zeit hinein, wo wir den Heiligen Geist einladen. Und alle anderen, wenn ihr euch traut, könnt ihr auf den Heiligen Geist hören und sagen, okay, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich bin komplett unfähig aus mir selbst heraus. Aber wenn du möchtest, dann gib mir etwas für einen dieser drei Personen. Ich möchte ihnen dienen. Ich möchte, dass sie gestärkt werden heute in ihrem Glauben. Ich möchte, dass sie dir begegnen. Ich möchte, dass sie berührt werden von deiner Kraft. Ich möchte, dass sie ein Wort von dir, was sie jetzt gerade brauchen, bekommen. Und ich bin ein Gefäß. Hier bin ich. Gebrauche mich dazu, wenn du das möchtest. Und dann sind wir offen zu hören. Und wenn du dich dann traust, nach vorne zu kommen und zu sagen, also pass auf, ich habe so ein Bild gehabt für dich. Das Bild ist vielleicht ganz komisch oder für dich ist mir diese Bibelstelle in den Sinn gekommen. Oder für dich ist mir dieses Wort gekommen. Wir müssen einen Rahmen haben, wo wir Fehler machen dürfen. Du musst nicht, die Bibel sagt, das Gute behaltet, prüft alles, das Gute behaltet. Es ist niemals bloßstellend. Es ist niemals so, ich habe gesehen, da ist die Sünde XY in deinem Leben. Solltest du vielleicht mal angehen. Macht man in einem 1:1 Setting, nicht so. Das heißt, wenn wir das ausüben oder auch in einer Kleingruppe, dann erstens mal prüft alles, das Gute behaltet und zweitens mal diese Gaben dienen der Erbauung und der Ermutigung. Auch der Überführung, wo Gott uns vielleicht zurechtweisen möchte durch ein Wort, okay, aber das ist dann in einem anderen Setting. Was wir hier machen, ist wirklich nur zur Ermutigung, zur Erbauung. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das hin oder ist das ein Schritt zu steil? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich fände es cool. Also es braucht ja erstmal drei Leute, die sagen, doch, also ich wäre bereit, mir dienen zu lassen. Und dann braucht es auch dann Leute, die sagen, okay, krass, ich wäre dann sogar auch bereit, hier vorzukommen und für die Person zu beten und das, was ich empfangen habe, weiterzugeben. In dem Risiko, ich könnte auch komplett daneben liegen. Es könnte auch einfach nur ganz komisch sein. Ich kann mir vorstellen, dass wir das hinkriegen. Ich weiß es nicht so richtig, aber ich finde es cool. Also, schau mal, gibt es jemanden, der sagt, doch, ja, ich hätte gern was davon. So, und ich würde gern vorkommen. Du musst nichts von dir persönlich erzählen, gar nicht. Sondern einfach nur dann hinterher für dich beten lassen oder das Wort empfangen oder was dann eben kommt. Okay, dann kommt doch vor. Cornelia, die habe ich auch gesehen. Und Tabea, okay. Drei Frauen. Gibt's auch noch Männer? Einfach so. Drei Frauen. Okay, dann mutige Frauen hier nach vorne. Sehr cool. Mega. Herzlich, Cornelia, du kannst gerne mitkommen. Ah, nee. Oh, hast du dich gemeldet? Nee, du warst. Okay. Alles klar. War das ein. Cool. Okay, ihr müsst überhaupt nichts machen, nur kurz euren Namen sagen.
Ich bin Isabel.
Tabia.
Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt gern wieder runtergehen, damit ihr nicht hier so exponiert dasteht. Und alle anderen, wir gehen in die Worship-Zeit hier rein. Lass uns einfach offen sein, okay? Und wenn du einen Eindruck hast, der Heilige Geist gibt dir was, dann komm jetzt dann zu mir während dem Song, komm zu mir und sag, hey, ist das ein Handzeichen, ich will vorkommen oder? Ja, geil, komm vor, mega. Sag noch kurz deinen Namen.
Clemens.
Clemens, schön, dass du da bist. Darfst auch gern hier rübergehen. Also, Clemens, Isabel und Tabea. Lass uns doch aufstehen. Wenn es für dich jetzt ein bisschen zu krass ist, dann entspann dich. Dann lass den Heiligen Geist durch jemand anders wirken, ist ja auch okay, dafür sind wir viele. Aber wenn du offen bist, dann lass uns jetzt hören. Heiliger Geist, wir laden dich ein, ich danke dir, dass du so cool bist und es ist so spannend mit dir unterwegs zu sein und ich wünsche mir so, ich sehne mich danach, dass diese wunderbaren Gaben, die du ja eigentlich geben möchtest, dass sie Raum haben zur Ermutigung, zur Stärkung, jetzt ganz konkret zur Ermutigung, zur Stärkung von Clemens, von der Tabea und der Isabel. Heiliger Geist, hier bin ich. Ich möchte dein Gefäß sein. Und das kannst du für dich beten, kannst sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Gebrauch meine Gedanken, meinen Verstand, meine Vorstellungskraft, meine Fantasie, meine Emotionen. Gebrauch meine ganze Persönlichkeit, um zu mir zu reden für entweder die Tabea, für die Isabel oder für den Clemens. Hier bin ich, Heiliger Geist. Ich bin ein Gefäß. Ich möchte dein Werkzeug sein, dein Sprachrohr.